Die deutschen Landesmusikräte haben das Violoncello zum Instrument des Jahres 2018 erhoben. Eine feierliche Sache, könnte man denken. Es soll dieses Instrument, was jeweils das Instrument des Jahres ist, herausheben, etwas bekannter machen. Aber das Cello hat das eigentlich gar nicht nötig.
Ich finde es eine nette Idee. Wir lassen uns gerne feiern. Unser Instrument ist ein Instrument, was, so habe ich das erlebt, Kollegialität fördert. Also das ist selbstverständlich, dass es ganz viele Cello-Festivals gibt, dass die Cellisten unter sich relativ viel in Kontakt sind. Also zum Beispiel auch meine Solistenkollegen, die ich eigentlich wenig treffe, weil wir werden nicht am gleichen Ort, am gleichen Tag und zur gleichen Zeit spielen meistens. Aber neulich in Salzburg habe ich Haydn-Konzert gespielt und zwei Tage vorher hat Steven Easterlich das andere Haydn-Konzert gespielt und gleich hat er mir eine kleine SMS geschickt, viel Spaß übermorgen und so. Und mit noch ein paar lustigen Worten drin, weil der Steven eine sehr humorvolle Person ist. Also was ich sagen wollte, ist, dass unser Instrument fördert irgendwie das Zusammensein, und deswegen die Idee, dass wir jetzt dieses Jahr alle vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als Instrument der Verbindung zwischen uns und Publikum, finde ich schön.
Ihr Instrument war das Cello ja schon sehr früh. Sie sind mit 10 Jahren, glaube ich, hat man Ihnen erlaubt, die Schule zu verlassen. Und der Grund war einfach, dass Sie sich auf das Cello konzentrieren wollten. Stimmt diese Geschichte?
Ja, wobei, das klingt natürlich, wenn es so zusammengefasst ist, fast erschreckend. Ich würde auch meinen Kindern nicht so leicht aus der Schule nehmen, meine eigenen Kinder. Es war so, ich war da in der Provence, in Südfrankreich, und zwar, das ist da wunderschön, aber die Strukturen, um junge Talente zu fördern, waren gar nicht da. Es gab auch nicht diese Möglichkeit von Jungstudent an irgendeiner Musikhochschule und dabei weiter die Schule oder dass man dann ein bisschen weniger Zeit der Schule gibt und dafür ein bisschen mehr der Musik. So. Und tatsächlich, was stimmt, ist, dass ich relativ schnell, also ich habe mit 9 Jahren angefangen, Cello zu spielen, mit 10 Jahren tatsächlich, als klar wurde, dass es schnell geht. Und was auch klar war für mich, auch wenn es vielleicht für 10 Jahre alt etwas merkwürdig klingen mag. Es war klar für mich, dass das Cello und die Musik, dass die mein Kanal sind, um mit der Außenwelt in Verbindung zu kommen und um mich auszudrücken. Das brauchte dann natürlich auch, dass ich Zeit habe, der Musik viel Zeit zu widmen. Und genau, und dann mit 10 Jahren habe ich tatsächlich die Schule verlassen, aber ich habe dann so die sogenannte Fernschule gemacht. Also ich habe immer zu Hause so Pakete mit meinem Material, Lernmaterial, und dann alles zurückgeschickt, korrigiert. Also wie normale Schule, aber auf Distanz, so dass ich meinen Tag so planen konnte, wie ich wollte. Und dann war das die nächste sonderbare Stufe, ist, dass ich mit 13 Jahren dann eigentlich ordentlicher Student wurde am Conservatoire in Lyon. Im Nachhinein, ich bedauere nichts, auch nicht, dass ich eben mit 13 Jahren dann das volle Programm eines Students hatte mit Kunstgeschichte, Chor, Orchester, Analyse, Harmonielehre, Solfège und so und diese ganze intensive Beschäftigung mit der Musik. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit.
Aber es erfordert wahrscheinlich doch sehr viel Disziplin für jemanden in diesem jugendlichen Alter, also 10 Jahre und dann auch 13 Jahre ist ja immer noch sehr jugendlich, dieses Programm auch durchzuziehen. Also erstaunlicherweise.
Ja, tatsächlich, es brauchte viel Disziplin. Also ich würde schon zugeben, dass es auch schwierige Zeiten gab. Vor allem Einsamkeit. Also ich beneide meine Freunde, die jedes Jahr ein Treffen haben mit den ehemaligen Klassenkollegen. So dieses soziale Element hat gefehlt, vor allem in dem Alter zwischen 10 und 13, wo ich sehr viel zu Hause war. Und natürlich hatte ich Freunde in der Gegend, die ich besucht habe und so weiter. Aber sonst habe ich viel Zeit alleine verbracht. Ja, da brauchte ich viel Disziplin. Allerdings, ich kann das mir auch nicht erklären, aber da war eine Selbstverständlichkeit, dass ich, also eine Mission wäre jetzt sehr übertrieben, also etwas vorhabe in meinem Leben mit der Musik, also dass ich der Musik sehr viel Zeit und Konzentration und eben Disziplin geben muss.
Eine Mission erfüllen, das müssen Sie irgendwo mal gesagt haben, das sei tatsächlich dem Sie sich auch hingegeben haben. Nun sind Sie dann ein mittlerweile weltberühmter Solist auf diesem schönen Instrument, dem Violoncello, geworden. Aus welcher Zeit stammt Ihr, das Sie hauptsächlich spielen?
Das Instrument, was ich spiele, wurde von Gioffredo Cappa in Torino gemacht, in 1696. Das spiele ich seit 12 Jahren. Das ist eine Leihgabe von einer Stiftung, die in Frankreich sehr aktiv ist. Ja, also eine sehr, sehr wichtige Institution.
Nun kommen wir mal zu Ihren Aufgaben in Heidelberg, Monsieur Keras. Sie sind Artist in Residence. Das ist also auf der einen Seite eine Ehre, auf der anderen Seite ist man ziemlich viel beschäftigt. Ich habe gezählt, es sind 5 Auftritte haben Sie in ganz unterschiedlicher Art und Weise mit Orchester, Mutterseelen allein, Barockmusik, zeitgenössische Musik. Und mit welcher Erwartung stehen Sie denn vor diesen ganzen Aufgaben in Heidelberg?
Also ich bin unglaublich glücklich und dankbar für diese Residenz. Ich habe irgendwo gelesen auf der Homepage vom Festival, dass die geschrieben haben, dass es irgendwie ziemlich natürlich und dass wir gut zusammenpassen sozusagen. Es ist wirklich so, dass Heidelberger Frühling hat immer ein sehr breites Angebot über die Jahre, also in den verschiedenen Stilen, in verschiedenen Gattungen und so. Und das ist etwas, was ich immer gehabt habe und gebraucht habe. Also ich selber könnte mir nicht vorstellen, wie manche ganz fantastischen Kollegen das tun, dass die sagen, okay, in den nächsten 6 Monaten spiele ich Dvorak-Konzert und gehe auf Tournee mit dem Programm und tun das ganz konsequent. Bei mir, aber das schon seitdem ich jung war und Student war, habe ich immer gerne am gleichen Tag barockes Repertoire und ganz zeitgenössisches und irgendwie das eine ernährt das andere, das ist in mir.
Das eine ernährt das andere.
Ja, das ist für mich der Schlüssel. Und ich glaube auch bei dem Publikum.
Wir können nicht alle 5 Konzerte jetzt ausführlich besprechen. Das Eröffnungskonzert ist klar, da spielen Sie das Haydn D-Dur Cello-Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra. Dann ist ein Duo-Abend mit Marc-André Amelin, also praktisch 2 Kanadier treffen sich in Heidelberg auf der Bühne. Da spielen sie ein Stück, was Marc-André Amelin komponiert hat. Also das wäre sozusagen der zeitgenössische Aspekt, kann man auch sehr gespannt sein. Dann, ich glaube, das wird das Sensationellste, könnte ich mir denken, jetzt im Vorfeld, treten Sie auf mit einem Tanztheater im Anführungszeichen, also mit einem Ballett. Sie sitzen Mutterseelen allein und spielen alle 6 Suiten für Cello von Johann Sebastian Bach. Was passiert da noch?
Ja, dieses Projekt liegt mir besonders am Herzen. Ich habe den Kontakt gesucht zu Anne-Theresa de Kersmecker, weil eigentlich es gibt nur ganz wenige modernen Tanzchoreografien, die in meinem Empfinden ganz zum Punkt gehen. Das heißt, wo man merkt, das ist nicht so irgendwas collagemäßig auf die Musik, was einigermaßen gut zusammenpasst und man ist ganz zufrieden, sondern man merkt, und das habe ich dann festgestellt in der Zusammenarbeit mit Anne-Theresa, sie geht wirklich zur Wurzel der Musik, will alles verstehen, sie hat mich mit Fragen bombardiert, richtig. So, und diese Tiefe und Suche, die Anne-Theresa macht, das erlaubt ihr wirklich zur Wurzel einer Komposition zu gehen und dann wird etwas, was wirklich wie eine verwandte Sache ist, wie sie da mit dem Raum umgeht, mit ihren Tänzern und auch die Geschichte, die sie da über die 6 Suiten gebaut hat, so mit ihrer Choreografie, mit dem Licht. So, und das alles macht unglaublich viel Sinn, finde ich. Zuletzt möchte ich sagen, dass es für mich eine fantastische Erfahrung ist, jetzt bei den Vorstellungen diese Verkörperung von meinem Spiel jeden Abend erleben zu können und was das auslöst bei den Tänzern und umgekehrt. Das ist wirklich, diese Stücke sind plötzlich Kammermusik. Ich habe das Gefühl, dass ich die Bach-Suiten als Kammermusikstück aufführe. Und da sind wir wirklich wie 2 Tänzer zusammen auf der Bühne. Ich merke, und manchmal lassen die ein bisschen was warten oder ich und so. Und das ist so dieses Zwischenspiel, diese Kommunikation ist ganz wichtig.
Sie spielen alle auswendig, nehme ich an?
Ja.
Wie hat das Publikum denn auf diese Symbiose von Tänzern und Ihnen allein auf einem Stuhl mit dem Cello von 1696 reagiert?
Insgesamt wurde dies sehr, sehr, sehr positiv empfangen. Man muss wissen, das ist tatsächlich 2 Stunden ohne Pause. So in die Länge einer Oper und dabei spielt nur ein Typ allein auf der Bühne.
Das ist ja auch für Sie anstrengend.
Ja, ist es auch. Na, absolut. Das ist eine Herausforderung an sich. Wenn man es richtig macht, müsste man in der Lage sein, 2 Stunden lang am Stück zu spielen.
Und Sie fühlen sich dabei auch als Teil des Tanzensembles, das geht so ineinander über, ja?
Ja, ja, es gibt viel Interaktion auf der Bühne und ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass die Tänzer Musiker sind und dass ich manchmal ein Tänzer bin.
Also, wir haben jetzt das Eröffnungskonzert, dann den Duo-Abend mit Marc-André Amelin, dann haben wir den Tanzabend, dann gibt es etwas, was ich vielleicht als Weltmusik bezeichnen würde, das heißt in Thrakien. Also das ist diese Landschaft in Nordgriechenland, wo auch eine ganze Menge von Kultur hervorgegangen ist. Was passiert da?
Das ist wirklich mein kleines Baby, dieses Programm mit den wunderbaren, fantastischen Weltmusikmusiker Sokratis Sinopoulos und die Brüder Chemirani.
Den haben sie Fußball gespielt in der Provence, stimmt das?
Stimmt, wir waren als Kinder, sind wir als Nachbar aufgewachsen in der Provence. Ich habe am Conservatoire meine Musik gelernt, die haben bei ihrem Vater, wie das in der orale Tradition oft der Fall ist, das Spielen gelernt vom Zarb, von diesem iranischen Schlagzeuginstrument. Und ja, in diesem Programm spielen wir eben Musik aus vielen verschiedenen Kulturen und Welten. Und dann, ich bringe auch damit in Verbindung kurze zeitgenössische Stücke, die entweder von der Rhythmik oder von den Intervallen, von der Intonation eine Verknüpfung, eine Brücke bauen zu dieser Weltmusik. In diesem Programm kommt viel zusammen. Es kommt eben diese Kindheitsfreundschaft mit den Chemiranis und vielleicht meine Jahre in Algerien und überhaupt die Idee, dass in der heutigen Welt alles, was so auf irgendeiner Ebene mit Öffnung zu anderen Kulturen, Dialog von verschiedenen Musik und so zu tun hat, wichtig.
Sie sind ja in Kanada geboren und in Frankreich aufgewachsen. Ich nehme an, Sie fühlen sich als Franzose oder als Franco-Kanadier, wie soll man sagen?
Ich bin natürlich vorwiegend in Frankreich dann aufgewachsen, aber als ich zum ersten Mal im Alter von 20 Jahren zurück nach Quebec ging, nach Montreal, es war ein unglaubliches Erlebnis zu spüren, wie viel man aufnimmt in der Kleinkindheit. Also ich war dort von meiner Geburt bis 5 Jahre alt. Mittlerweile, wenn ich jedes Mal ich nach Montreal oder nach Quebec überhaupt gehe, ich fühle eine ganz, ganz starke Verbindung. Und die brauche ich auch. Eins meiner Kinder, die Mutter meiner Kinder ist deutsch. Und deswegen sind meine Kinder Deutsch und Franzosen auf einmal. Und wenn die einmal, als der ganz klein war, eins meiner Söhne hat gesagt, er wurde gefragt, also bist du halb Franzose und halb Deutsch? Nein, ich bin 100% Deutsch und 100% Franzose. Fand ich sehr schön, das Antwort, und das könnte ich übernehmen.
Aber dennoch, es besteht bei Ihnen, glaube ich, eine deutliche Affinität auch zum Mittelmeer, zu allem, was mediterran ist in der Kultur, in der Musik. Und das spiegelt sich dann wohl auch in diesem Programm in Thrakien wieder.
Das stimmt. Es ist eine Region, natürlich die Provence ist auch an der Mediterrane, am Mittelmeer. Und ich finde es eine faszinierende Gegend, kompliziert, wie man weiß, wie man sieht heute weltpolitisch. Aber da ist kulturell so viel und vor allem, das ist eine Region, dessen kulturellen Wurzeln sehr weit zurückreichen. Also in dem Repertoire, was wir spielen da in diesem Abend, es gibt zum Teil Stücke, die vor kurzem komponiert wurden, aber es gibt auch Melodien, die anonym sind und die aus der oralen Tradition zu uns kommen und wir wissen nicht von wann. Das sind ganz, ganz alte Melodien.